Ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesu, von dem in der Schrift bezeugt wird, Jesus Christus, er ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, auch ihr zu Hause, fühlt euch bitte angesprochen. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigt gehalten zu einem einzigen Vers, nämlich aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Es ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter Vers. Ich lese ihn uns nochmal vor. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Und ich habe dann anhand von 4 Punkten, die wiederhole ich einfach auch nochmal. Wiederholung ist immer gut, um sich Dinge zu merken. Weil in diesem einen Vers werden eben 4 Punkte angesprochen, die das Fundament von Gemeindeleben bilden und woran wir uns auch immer festhalten sollten und wohin wir immer wieder zurückkehren sollten. Erstens eben die Unterweisung des Evangeliums oder die Lehre der Apostel, so wie Paulus es beschrieben hat. Dann, wenn du zum Glauben kommst durch die Lehre und immer weiter wächst, dann führt Gott dich automatisch in eine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das ist das Zweite. Aber diese Gemeinschaft, weil wir eben auch alles Menschen sind, in einer gefallenen Welt leben und selber nicht vollkommen sind, führt auch immer wieder dazu, dass wir ja aneinander geraten, uns aneinander reiben, dass wir vielleicht auch die Gnade Gottes verlassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir errettet sind, und das tun wir, indem wir das Abendmahl feiern. Luther hat das mit Brotbrechen übersetzt. Und im Abendmahl feiern wir die Versöhnung mit Gott. Wir erinnern uns daran, wir sind gerettet. Aber wir sind auch daran erinnert, uns immer wieder miteinander, untereinander zu versöhnen. Und das wiederum führt zu einer tiefen Verbundenheit im Gebet. Gebetsgemeinschaften setzen Vertrauen voraus, auch nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander. Deshalb brauchen wir auch diese Versöhnung. Wir können uns nur auf dieses Fundament stellen. Das also nochmal in Kurzform meine letzte Predigt. Und ich hatte damals in diese Predigt schon eingeführt, vielleicht erinnert sich jemand noch daran, dass das die Grundlage auch dafür ist, wenn wir über Anbetung nachdenken wollen. Denn Anbetung losgelöst von diesem Fundament gibt es nicht. Das ist nicht die Anbetung, in die Gott uns führen möchte. Darum möchte ich heute sozusagen einen weiteren Schritt gehen in Richtung Anbetung. Und ich möchte das tun, indem ich ein kleines Büchlein nutze von Derek Prince. Das heißt Danksagung, Lobpreis und Anbetung. Ein paar Dinge werde ich daraus nehmen und ich empfehle euch das Büchlein, ihr könnt das gerne auch ausleihen und lesen. Er beschreibt darin 3 wichtige Wahrheiten und den ersten beiden Wahrheiten möchte ich mich heute in dieser Predigt zuwenden und die 3. Wahrheit dann nächste Woche. Ihr seht es hier schon. Erstens, durch Danksagung erkennen wir Gottes Güte an. Er schreibt Gottes Güte, aber eigentlich, also mit dem Wort Güte ist auch Gnade gemeint. Ich denke, wir verstehen eher das Wort Gnade, deshalb werde ich diese beiden Worte so ein bisschen äquivalent verwenden. Also durch Danksagung erkennen wir Gottes Güte beziehungsweise Gottes Gnade an. Zweitens, durch Lobpreis erkennen wir Gottes Größe an. Und drittens, durch Anbetung erkennen wir Gottes Heiligkeit an. Wenn wir Kindern oder auch Menschen, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben, das Gebet nahebringen wollen, das war ja das vierte in dieser Aufzählung von den 4 Dingen aus der Apostelgeschichte, worauf sich Gemeinde gründet, die Verbundenheit im Gebet. Wenn wir über das Gebet sprechen, dann bringen wir den Kindern gerne bei, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Und das, was wir dann sagen, ist, dass Gebet ein Dank sein kann, es kann auch ein Lob sein, es ist oft eine Bitte, es kann aber auch eine Fürbitte sein, also für jemand anderen bitten. Und wir dürfen auch klagen im Gebet. Das sind so die Punkte, die wir oft aufzählen. Interessanterweise ist die Anbetung da oft nicht dabei, wahrscheinlich weil wir bei Lob auch gleichzeitig mit an Anbetung denken. Also Anbetung könnte man oder sollte man hier auf jeden Fall noch mit dazu zählen. Und das, was wir dann tun, ist, dass wir so ein Prinzipien daraus ableiten, dass wir sagen, so wie du dich gerade fühlst, so darfst du Gott entgegentreten. Komm zu Gott, so wie du bist. Wenn du dankbar bist, dann danke Gott. Wenn du glücklich bist, dann lobe Gott. Wenn du Not leidest, dann bitte Gott für dich selbst, dass er etwas für dich tut. Wenn du jemanden kennst, der Not leidet, dann bitte für einen anderen. Und wenn du vielleicht wütend bist, dann klage Gott. Das ist die Art und Weise, wie die allermeisten Menschen ihr Gebetsleben leben. Auch ich. Das ist grundsätzlich menschlich, das ist normal. Aber, und dafür hat Gott meine Augen geöffnet und ich möchte das gerne an euch weitergeben, wenn wir genau hinschauen, dann machen wir bei all diesen Gebetsformen unsere Gefühle zum Fundament, zum Ausgangspunkt für die Art und Weise, wie wir zu Gott beten wollen. Das kann man machen und wir dürfen das machen. Gott ist gnädig, der hört auch diese Gebete. Aber es steckt eine Gefahr darin, nämlich dass wir in diesem Beten, was von unseren Gefühlen ausgeht, dass wir dann auch in unseren Gefühlen stecken bleiben. Dass unser Beten selbstbezogen und dann eben auch uneffektiv bleibt oder wird. Manchmal vielleicht sogar zu einer lästigen Pflicht. Denn solange ich mich selbst als Ausgangspunkt nehme, kann ich Gott viel erzählen. Aber es wird schwer sein, aus diesem Sumpf der Selbstbezogenheit herauszukommen. Und eigentlich ist das ein Prinzip von gelingender Kommunikation, dass ich nicht nur bei mir selbst bleibe, sondern auch mich in den anderen hineinversetze. Dass ich überlege, worüber würde der andere sich freuen? Was sind die Bedürfnisse des anderen? Jeder, der verheiratet ist oder wenn du einen Freund, eine Freundin hast, wirst du merken, da wo Streit entsteht, ist es meistens, weil wir bei uns selber bleiben. Weil wir uns verstanden wissen wollen, weil wir eine Veränderung wollen, weil wir Zuneigung oder was auch immer wollen. Eigentlich verändert sich Kommunikation erst dann zum Positiven, wenn beide Seiten sich, aber auch wenn eine Seite, ich glaube, da beginnt auch schon sich was zu verändern, wenn wir uns auch auf den anderen einlassen. Und es gibt noch eine zweite wichtige Wahrheit, die Gott mir offenbart hat und auch gerade jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt und das hat mich auch so gesegnet. Wisst ihr, Bitte, Fürbitte und Klage, wir dürfen das, wir sollen bitten und fürbitten und klagen, weil wir leben eben in einer gefallenen Welt, aber das alles wird vergehen. Aber Dank, Lobpreis und Anbetung, die werden ewig bleiben. Das könnt ihr im Buch der Offenbarung nachlesen. Die Engel treten nicht vor Gott und klagen oder bitten und betteln, weil Leid und Geschrei und Tod, alles wird aufhören. Es gibt keinen Grund mehr im Himmel zu klagen, aber es gibt Grund zu danken, zu loben und zu preisen. Das heißt, Dank, Lobpreis und Anbetung nehmen uns jetzt schon in diesem Leben hinein in eine ewige Wahrheit, in eine geistliche, göttliche Wahrheit. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Wahrheit beschäftigen und ihr mehr Raum geben in unserem Leben. Wer von uns möchte nicht ein Stück Himmel auf Erden erleben? Derek hat gesagt, erstens, und jetzt komme ich zu den zwei Punkten, erstens durch Danksagung erkennen wir Gottes Güte bzw. Gottes Gnade an. Ich denke, ihr alle habt das schon erlebt und ich habe da auch schon drüber gepredigt, wie wichtig und wie wohltuend Dankbarkeit ist. Dazu muss man nicht einmal Christ sein, um das zu erkennen und zu wissen. Aber ich persönlich habe das nie als ein Gebot oder als einen Befehl verkündet, sondern eher immer als Einladung, als Ermunterung. Sei dankbar, weil dir das gut tut, so in dem Sinne. Allerdings steht es in der Bibel tatsächlich als Gebot, zum Beispiel im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher im 5. Kapitel, da heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch. Es ist Gottes Wille, dass du dankbar bist. Und in Epheser 5, Vers 19 steht, sagt, und wir haben es auch in der, Vers 20, Entschuldigung, wir haben es auch in der Schriftlesung gehört, sagt, dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt also eine Verbindung zwischen dem Danksagen und dem Willen Gottes, dem Namen Jesus Christus. In Philipper 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt, eigentlich sollen wir vielleicht niemals unsere Bitten alleine, sondern immer verbunden mit Danksagung vor Gott bringen. Warum legt der Apostel Paulus so viel Wert darauf? Die Antwort ist, und das steckt in dem ersten Punkt von Derek Prince, weil wir durch Danksagung uns auf das Fundament der Güte, der Gnade Gottes stellen. Und das ist das richtige Fundament zum Beten. Wir stellen uns auf den Sieg, den Jesus errungen hat und nicht auf unsere vielleicht negativen Gefühle. Und die Verbindung zwischen Güte oder Gnade und Dankbarkeit, die wird sogar in der Sprache deutlich. Das ist total faszinierend. Im Griechischen steht dort, wenn von Dank die Rede ist, das Wort Charis. Aber Charis ist gleichzeitig auch die Gnade. Also im Griechischen bedeutet das Wort Charis sowohl Gnade oder Güte als auch Dankbarkeit oder Dank. Im Griechischen bedeutet also Danksagen auch Gnade zu haben. Das sehen wir dann in verschiedenen Übersetzungen, zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 28 hat Luther übersetzt, darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein. Aber die Schlachter-Übersetzung übersetzt, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten. Und es ist beides korrekt übersetzt. Lasst uns die Gnade festhalten und lasst uns dankbar sein, bedeutet dasselbe. Dank und Gnade gehen Hand in Hand. Es sind zwei Seiten einer Münze, einer Medaille. Dasselbe spiegelt sich auch in dem griechischen Wort wieder, das vielleicht Katholiken geläufiger ist als uns Protestanten, nämlich das Wort Eucharistie. Da steckt Charis drin, also die Gnade. Aber Eucharistie heißt übersetzt Danksagung. Und ihr alle wisst wahrscheinlich, dass Eucharistie oder Eucharistiefeier das Abendmahl ist. Und ist das nicht krass? Das Abendmahl ist die Feier, wo wir Gott Dank sagen für seinen Sohn Jesus Christus, für die Gnade, die uns zuteil wird durch das Opfer, das Jesus am Kreuz errungen hat. Dankbarkeit macht uns also demütig in Anbetracht dieser kostbaren Gnade Gottes. Und man kann noch weitergehen, sowohl im Französischen als auch im Englischen gibt es diese Doppelbedeutungen. To say grace ist eigentlich das Dankgebet, das Tischgebet. Bevor wir essen, da sagen die Engländer to say grace, aber eigentlich ist gemeint, sich zu bedanken für das Essen. Oder wenn die Franzosen sagen grâce à Dieu, heißt das nicht Gnade sei Gott, sondern Gott sei Dank. Oder im Spanischen, ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, gracias heißt Danke. Aber wir hören darin direkt das Wort Grace, Gnade. Oder im Italienischen, grazie. Ist das nicht faszinierend, wie eng die Verbindung zwischen Dank und Gnade ist? Das heißt, ohne dankbar zu sein, können wir die Gnade Gottes gar nicht erkennen. Und daraus können wir schlussfolgern, dass ein undankbarer Mensch außerhalb der Gnade Gottes lebt, außerhalb des Willens Gottes. Ihr erinnert euch, ein Vers lautete, das ist der Wille Gottes an euch, dass ihr dankbar seid, immer und zu jeder Zeit, weil ihr habt immer und zu jeder Zeit Grund, dankbar zu sein, weil ihr errettet und erlöst seid. Das Opfer, es ist geschehen, es ist vollbracht. Nichts und niemand kann das ändern. Es ist vollbracht. Du hast immer Grund, dankbar zu sein und dich auf dieses Fundament der Gnade zu stellen. Manchmal, wenn es uns schlecht geht, fangen wir an zu zweifeln und wir denken, ach, vielleicht ist es nicht der richtige Partner, die richtige Partnerin oder nicht der richtige Beruf, nicht der richtige Ort oder der Platz, wo ich Gott dienen kann, wenn Probleme zum Beispiel auftauchen. Ich möchte dich heute bitten, prüfe für dich, ob du vielleicht abgekommen bist vom Willen Gottes, nicht vom geografischen Punkt her, sondern vom geistlichen Standpunkt her. Vielleicht hast du angefangen, undankbar zu sein. Du siehst nicht mehr die Dinge, für die du Gott danken kannst. Versuch mal, zurück auf diesen Weg der Dankbarkeit zu kommen und du wirst merken, dass du vielleicht am richtigen Platz bist. Nur deine geistliche Haltung ist vom richtigen Weg abgekommen. Und manche fragen auch, besonders junge Leute, die so im Glauben wachsen und die sich dann fragen, ja, was ist denn erlaubt als Christ und was ist nicht erlaubt? Auch da kannst du die Dankbarkeit als Maßstab anlegen. Wenn du für das danken kannst, was du vorhast, was du tun willst, wenn du es aus Gottes Hand empfängst, wenn du demütig bleibst und sagst, ich bin dankbar, dass ich das tun darf, erleben darf, tu es. Aber wenn du merkst, dass du ein schlechtes Gewissen dabei hast und dass du dich vielleicht sogar schämst, Gott womöglich dafür zu danken, dann lass es. Gott zuallererst mit Danksagung zu begegnen, das ist biblisch. Da stellen wir uns auf die Lehre der Apostel, wir stellen uns auf das Evangelium. Das heißt, wir bleiben beständig in der Lehre. Aber wenn wir aufhören, dankbar zu sein, fallen wir aus dieser Lehre heraus. Verlieren wir unweigerlich den Frieden, den Gott uns durch seinen Geist geschenkt hat. Vielleicht mag jemand von euch noch einwenden, ja, aber manchmal, da kann ich Gott einfach nicht zuerst danken. Das wäre ja dann irgendwie unehrlich, ne, wenn ich anfange, Gott zu danken und eigentlich bin ich total schlecht drauf und wütend oder hoffnungslos. Zum Beispiel auch jetzt, wenn wir diese schlimmen Dinge sehen, diese nicht enden wollende Krieg in der Ukraine und die tausenden Opfer durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Wie sollen wir denn da anfangen, Gott zu danken? Aber genau das ist der Punkt. Und da ist uns das Alte Testament ein Leitfaden. Danken ist ein Dankopfer. Es ist ein Opfer. Es kann manchmal wehtun und schwierig sein. Es ist das Opfer, dass wir uns unter Gottes Willen unterordnen. Dass wir wegschauen von unseren eigenen Gefühlen. Und dass wir sagen, Gott, auch wenn ich mich nicht danach fühle, ich möchte dir danken. Für meine Erlösung, ich möchte dir danken für Jesus Christus, ich möchte danken für den Heiligen Geist. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn du einmal anfängst, Gott zu danken, es wird endlos. Es gibt so viele Dinge, wofür wir Gott danken können. Und wenn du immer noch sagst, ich habe nichts, wofür ich Gott danken kann, dann möchte ich dir Psalm 100, Vers 5 ans Herz legen. Da gibt es 3 Dinge, für die du Gott immer danken kannst. Und wir haben den Psalm vorhin während des Lobpreises gehört. Mareike hat ihn für uns vorgelesen. Die Übersetzung der guten Nachricht. Denn der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Für diese 3 Dinge kannst du Gott immer danken, denn das sind Wesenszüge, Charakterzüge Gottes und die ändern sich nicht. Gottes Güte, Gottes Liebe und Gottes Treue. Und der nächste Vers, oder der Vers davor, Vers 4 im Psalm 100, der zeigt auch wunderschön, wie Dank und dann auch Lobpreis die Tore zum Haus Gottes, zum Herzen Gottes, zur Gottesbegegnung sind. Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied. Ja, der erste Schritt, dankt Gott. Betretet den Festplatz mit Lobgesang. Preist ihn, dankt ihm für seine Taten. Dank und Lobpreis sind der Weg zum Herzen Gottes. Wir alle sehnen uns doch nach Gottes Begegnung. Betritt diesen Weg, geh diese Schritte. Und deshalb komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Durch Lobpreis erkennen wir Gottes Größe an. Ich denke, auch zu Lobpreis wurde schon so viel gepredigt und ich kann es auch nur wiederholen. Danksagung und Lobpreis sind für einen gläubigen Menschen wichtige, auferbauende und stärkende Weisen oder Möglichkeiten. Und trotzdem bietet Lobpreis in Gemeinden auch immer wieder Raum für Störgefühle. Und das kennen wir auch. Ne, Musik, gerade Musik, ist ein Emotionsträger und jeder hat da verschiedene Gefühle, jedem gefällt vielleicht was anderes. Ich glaube aber, dass der ursächlichste Grund für die Störgefühle im Lobpreis das Vergleichen ist. Wenn wir mitbekommen, wie andere Gott loben und preisen, fangen wir an, das zu beurteilen und manchmal vielleicht sogar zu verurteilen. Wir fragen uns vielleicht, muss ich jetzt auch aufstehen, weil andere aufstehen, bin ich schlechter, weil ich sitzen bleibe. Oder wir sind irritiert, wenn Leute die Hände heben. Aber wisst ihr was? Loben und Preisen sind zutiefst menschliche Bedürfnisse. Es ist ein Bedürfnis und eine Fähigkeit, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Der Mensch tut das auch an anderen Stellen, gar nicht nur in christlichen oder religiösen Zusammenhängen. Um das deutlich zu machen, möchte ich euch mal ein paar Synonyme aufzählen, was es bedeutet, zu loben und zu preisen. Es kann zum Beispiel bedeuten, begeistert zu sein von etwas oder von jemandem. Ich treffe immer wieder Eltern, und mir selbst geht's auch so, die begeistert sind von ihren Kindern. Die sagen, oh, das hat das Kind so toll gemacht und ach, da musste ich so lachen über mein Kind. Also wenn du Eltern triffst, vielleicht auch frisch gebackene Eltern, die werden einfach total begeistert sein von ihren Kindern. Nicht immer, aber oft. Eltern jubeln, wenn ihr Kind etwas erreicht hat. Zum Beispiel, wenn sie als Erste über die Ziellinie laufen oder wenn sie generell über die Ziellinie laufen und etwas geschafft haben. Oder wenn sie eine gute Note nach Hause bringen. Oder wenn sie kreativ waren. Wenn du eine Gabe oder Fähigkeit an ihnen entdeckst und sie dafür lobst. Wir loben generell und wir freuen uns selber auch über Lob auf Arbeit. Wenn der Chef vielleicht sagt, hey, super gemacht, ich bin stolz auf dich. Du bist wertvoll in meinem Unternehmen. Oder in der Ehe, wenn wir unseren Partner loben und sagen, ich bin so dankbar, dass du das und das kannst, weil ich kann das nicht, und an der Stelle ergänzen wir uns gut. Es heißt aber auch, jemanden zu bewundern und vielleicht sogar zu verehren. Da geht es vielleicht schon in Richtung Politiker, Personen des öffentlichen. Ups. Oder wenn wir Stars verehren bei Konzerten, wir jubeln ihnen zu, wir bewundern sie. Wir verehren Menschen wie Mahatma Gandhi zum Beispiel. Oder wir versuchen Menschen zu ehren, die ehrenamtlich tätig sind. Es gibt zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz. Da ehren wir jemanden und sagen, das ist wichtig, was du tust. Du bist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Wir jauchzen, und wenn es uns gut geht, wenn wir so richtig glücklich sind, wir verlieren das im Laufe unseres Lebens, und ich finde, am allerbesten jauchzen können Babys so, weiß nicht, zwischen dem 3. und 6. Monat. Das ist so ein Glucksen aus dem Bauch heraus. Das ist einfach, wenn man das hört, kann man nur sich freuen und ja, fröhlich sein. Preisen, in dem Wort preisen steckt schon das Wort Preis drin. Jemanden eine Anerkennung zukommen lassen, ein Zeichen der Wertschätzung. Oder lass es allein den Geburtstag sein. Wir feiern jemanden an seinem Geburtstag. Wir lassen ihn hochleben. Wir singen ihm ein Geburtstagslied. Wir gratulieren ihm. Oder wir feiern Jubiläen und ehren 10, 20, 30 Jahre Ehe. Wir sind glücklich, dankbar, stolz. Wir sind erfüllt von etwas, wir empfinden Freude oder Glück angesichts eines Menschen oder angesichts einer Situation. Man kann auch noch weitergehen und Wörter sagen wie Anschmachten, ja, wenn man wirklich zergeht vor Liebe und Leidenschaft und Hingabe. Oder wenn man für jemanden oder etwas schwärmt, jemanden oder etwas vergöttert. Da steckt das ja schon drin, dass es eigentlich Gott gebührt. Oder dass wir jemanden oder etwas anbeten, die Geliebte oder wegen mir auch die Sonne, die heute leider fehlt. In unserem ganzen Leben spielen all diese Dinge eine Rolle. Und jeder von uns tut eine oder die andere Sache davon. Aber ausgerechnet unsere Beziehung zu Gott soll davon ausgeschlossen sein? Wir lassen die Leute im Fußballstadion jubeln, sich in die Arme fallen. Aber wir in der Kirche wollen das nicht tun? Das ist nur nicht wahr oder nicht richtig, sondern es ist auch richtig gemein. Es ist richtig fies und gemein, dass wir demjenigen, der uns diese Fähigkeit geschenkt hat, nicht das auch als allererstes hinbringen. Dass wir demjenigen, dem Schöpfer der Welt, das vorenthalten, nämlich Lob und Preis und Jubel und Ehre und Anbetung, was er als Gaben und Fähigkeiten in uns gelegt hat. Danksagung und Lobpreis sind wie ein geistlicher Katalysator für unsere Begegnung mit Gott. Ein Katalysator besteht aus Katalyt, das ist ein Reinbenzin, das durch zwei chemische Reaktionen Schadstoffe in unschädliche Stoffe verwandelt, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Habe ich nachgelesen? Bin ja keine Expertin, aber das Tolle ist, ich verstehe es. Und man kann es wunderbar übertragen auf Jesu Blut. Unser Katalyt ist Jesu Blut. Das verbraucht sich nicht. Das reinigt uns von geistlichen Schadstoffen. Wir stellen uns auf das Fundament der Gnade. Wir lenken unseren Blick auf Gottes Güte und Gnade und auf seine Größe. Wir werden gereinigt von allem dreckigen, menschlichen, hinderlichen. Und wenn du dann auf diesem Fundament eine Bitte vorbringst oder eine Fürbitte, vielleicht auch eine Klage, dann ist sie nicht mehr gebettet auf Hoffnungslosigkeit, auf Trauer, sondern auf Vertrauen und Kraft. Da geht das Gebet ab wie Schmidts Katze oder wie ein Turbo. Ja, wenn man einen Katalysator hat, dann läuft es. Aber vielleicht willst du einlenken und sagen, ich bin aber nicht so offen wie andere. Ich bin nicht extrovertiert, ich bin eher introvertiert. Ich mag es lieber ruhig. Ich zeig mich nicht so gerne. Ich bewege mich auch nicht so gerne. Ich könnte niemals im Gottesdienst aufstehen und Hände heben oder tanzen. Musst du gar nicht. Du musst nicht anders werden, um Gott zu danken, ihn zu loben, ihn anzubeten. Aber du darfst. Deshalb betonen wir hier vorne auch immer die Freiheit. Das ist ganz wichtig. Wir sind frei in Gott, in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Konzentrier dich auf deine Gottesbegegnung. Hör auf zu vergleichen. Wenn es dich ablenkt, wie andere loben und preisen, schließ die Augen. Du musst den Text nicht lesen und mitsingen. Du kannst Gott auch mit deinen ganz eigenen Worten in Gedanken loben und preisen. Du kannst es wunderbar in deinem Herzen, in der Stille tun, nur mit Worten. Aber solange du dich vergleichst, solange du dich ablenken lässt, ist dein Blick auf dir oder auf dem anderen und nicht auf Gott. Leg das Vergleichen ab. Ich bitte dich. Vergleichen ist eigentlich niemals gut. Lass dich erfüllen mit dem Geist Gottes. Bitte Gott darum, dich zu befreien vom Vergleichen. Bitte ihn darum, dir absolute Liebe, bedingungslose Liebe zu dir selbst zu schenken. Die Liebe, die Gott für dich empfindet, bitte ihn um diese Liebe. Und bitte ihn auch um Liebe für deine Nächsten, dass du die anderen auch so annehmen kannst, wie sie sind. Dass du ihre Art und Weise annehmen kannst, wie sie Gott danken und loben. Hab deine Freude an dem, wie andere Gott loben. Und wenn du willst, probier es doch zu Hause mal aus. Allein für dich. Vielleicht ist es gar nicht so unangenehm, wie du denkst. Und wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst zum Danken, zum Loben, dann kannst du zum Beispiel die Psalmen zur Hand nehmen. Denn das Wort Psalm heißt übersetzt Lobpreis. Übrigens sind die Psalmen auch das Thema der diesjährigen Sommerbibelschule. Katja wird Abende halten, ich werde Abende halten. Sei schon mal so am Rand erwähnt. Lies einfach verschiedene Psalmen laut vor und mach sie zu deinem eigenen Gebet. Ich wollte euch hier noch 3 Bibelstellen nennen, aber ich merke, es wird lang. Wollt ihr die noch hören? Gut. Ich mach's auch kurz. Also Psalm 22, Vers 4, Übersetzung von Luther. Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Den Vers habt ihr bestimmt auch schon oft gehört. Das Wort thronen kann man aus dem Hebräischen auch übersetzen mit wohnen oder sitzen, auf etwas sitzen. Derek und seine Frau, also der das Buch geschrieben hat, die wohnten eine Zeit lang in Israel. Und wenn sie gefragt wurden, wo sie wohnen, und da ist dieses Wort gemeint, thronen, dann sagten sie, wir wohnen in Jerusalem, aber man kann auch sagen, wir sitzen in Jerusalem oder wir thronen in Jerusalem. Darum errichten wir sozusagen einen Thron, einen Platz, einen Ort für Jesus, wenn wir ihm Loblieder singen. Wir bieten Jesus an, den Thron einzunehmen, der ihm gebührt. Aber, oder zusätzlich bringt Lobpreis Mauern zum Einstürzen und verscheucht Schwermut und Hoffnungslosigkeit. Wer kann das nicht gebrauchen in dieser Zeit? Jesaja 61, Vers 3, Luther-Übersetzung, zeigt wunderbar, wovon Gott uns befreien will und was er uns dafür schenken will. Und wer sich erinnert, Jesus hat diese Worte gesagt, in ihm haben sich diese Worte erfüllt. Er wurde gesandt, um, und jetzt zitiere ich, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck, Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer oder Trauerkleid, schöne Kleider, Festtagskleider statt eines betrübten Geistes, statt eines schwermütigen Geistes gegeben werden. Das heißt, wenn böse und depressive Gedanken dich belagern und runterziehen, dann beginne einfach Gott zu danken für seine Gnade, für seine Schöpfung, für deine Errettung und fang an, ihn zu loben. Fang an, seine Größe auszudrücken. Zieh gedanklich dieses Trauerkleid aus und zieh das Festkleid an. Mit unserem Lobpreis können wir den Feind in die Flucht schlagen und Satans Stimme zum Schweigen bringen. Vielleicht ist dir das unangenehm, wenn ich von Satan, Dämonen und Feind spreche. Aber es geht hier nicht um menschliche Armeen, die unschuldige Menschenleben opfern und Städte zerstören, sondern es geht um ewige, geistliche, unsichtbare Wahrheiten, die wir jeden Tag erleben, wenn wir bereit sind, unsere Augen dafür zu öffnen. Wenn du also so etwas wie Unfrieden, Gebundenheit, Hoffnungslosigkeit, Depression, Angst oder Leere spürst, dann möchte ich dir sagen, es gibt jemanden, der dich aus all dem erretten will. Er ist heute hier und er will dieses Wunder, diese Veränderung in deinem Leben tun. Verlass dich auf dieses Prinzip der Dankbarkeit und des Lobpreises und sieh zu, was in deinem Leben passiert, wenn du dich darauf einlässt und wenn du diese Tore, wenn du durch diese Tore hineingehst zum Herzen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.